Grada und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2. Gudrun. Im Juli 1969 starb Gerald Boots. Er starb einsam im Universitätsklinikum Lugano an fortgeschrittenem Lungenkrebs. Die Diagnose erfolgte 6 Monate zuvor. Er hatte zwischenzeitlich massiv an Gewicht verloren, schwitzte nachts stark und fühlte sich insgesamt unwohl. Als er letztendlich andauernd Blut husten musste, begab er sich in ärztliche Behandlung. Zum Zeitpunkt der Diagnose konnte bereits nicht mehr viel für ihn getan werden. Für eine Operation war es zu spät. Am Ende erhielt er nur mehr hohe Dosen an Morphium zur Linderung der Schmerzen und zur Bekämpfung der zunehmenden Atemnot. Schließlich schlief er ein und wachte nicht mehr auf. Seiner Familie und der Welt hatte er nichts mehr mitzuteilen. So wie er plötzlich als erfolgreicher Unternehmer nach dem Krieg auf der Bildfläche erschien, genauso schnell verschwand er wieder, still und ohne Spuren zu hinterlassen. Nach seinem Tod erfolgte die Feuerbestattung. Als Trauergäste waren die Haushälterin, Bernhard, Mehringer und Gudrun anwesend, sonst niemand. Nicht mal der Münchner Stadtrat, dessen Mitglied er einige Jahre war, erinnerte sich an ihn. Nach der Bestattung erfolgte durch einen Notar in Lugano die Testamentseröffnung, die keine Neuigkeiten ergab. Wie zuvor bereits durch Boots angekündigt, erbte Gudrun das gesamte Vermögen. Mehringer verwaltete die Konten. Die Haushälterin blieb angestellt, da Gudrun das Haus am See weiter nutzen wollte. Und Bernhard? Bernhard blieb ebenfalls. Wo sollte er auch hin? Er war nun für Gudrun zuständig, war ihr Leibwächter, ihr Chauffeur, Butler und Mann fürs Grobe. Schon einige Monate bevor Boots starb, hatte Gudrun begonnen, ein Leben in Luxus zu leben. Nach der Schule zog sie zu ihrem Großvater in die Schweiz. Eine Ausbildung oder ein Studium kam für sie nicht in Frage. Sie war reich, jung und hübsch. Sie hatte lange, schlanke Beine und Arme und eine schmale Taille. Ihre Nase ragte etwas nach oben, ihr Gesicht war ebenmäßig und umrahmt von langen, dunkelblonden Haaren. Ihre Augen waren stets mit einem breiten, dunklen Lidstrich geschminkt und sie trug nur die modernsten Kleidungsstücke der damaligen Zeit. Am liebsten enge, bunte Blusen und kurze Röcke. Sie entsprach perfekt dem Schönheitsideal der späten 60er, frühen 70er. Mit ihrem Aussehen und ihren finanziellen Ressourcen war sie beliebt und begehrt. Rasch fand sie Zugang in die angesagtesten Kreise jener Zeit. Gudrun traf sich mit Models, Musikern, Filmstars und Sternchen. Bernhard brachte sie mit dem Auto von Tessin in das nahe Mailand zum Modenschauen oder fuhr sie nach Cannes zum Baden. Sie flogen nach Paris zum Einkaufen oder nach London zum Ausgehen. Und wann immer Gudrun Schlaf und Ruhe brauchte, zog sie sich für ein paar Tage an den Luganer See zurück. Ihr Vater war für sie nicht mehr existent, schon lange nicht mehr. Wenn sie an ihre Familie dachte, dann nur mit Hass und Abscheu. Ihre neue Familie waren jetzt ihre Freunde, überall verteilt. Viele falsche, wenig echte Freunde. Gudrun genoss das Leben in all seinen Facetten. Sie hatte Sex, mit wem und wann sie wollte. Zu dem Sex kamen die Drogen. Sie rauchte Haschisch, um in die richtige Grundstimmung für den Tag zu kommen. Sie schluckte LSD vor dem Ausgehen und schnupfte Heroin danach. Heroin gab ihr genau das, nach was sie sich schon als Kind gesehnt hatte. Ein Gefühl der Wärme und des Glücks. Schon wenige Sekunden nach dem Schnupfen des weißen Pulvers war sie eingehüllt in eine rosa Wolke des Wohlbefindens, der Leichtigkeit und Euphorie. Alle Schmerzen, die auf ihr lasteten, die sie jahrelang als Kind durch den Verlust ihres kleinen Bruders und ihrer Mutter erlitten hatte, waren weg, als ob sie es niemals gegeben hätte. Die Einsamkeit, der Hass, der Ärger und die Probleme mit ihrem Vater verschwunden. So lebte sie über Wochen und Monate. Immer an ihrer Seite war Bernhard. Er passte auf, dass sie den Weg nach Hause oder in das richtige Hotelzimmer fand. Er sorgte dafür, dass ihr ungewollte Verehrer vom Hals blieben und er beschaffte ihr die Drogen, die sie wollte. Im Oktober auf einer Party in einem mundänen Hotel in Nizza lernte Gudrun Giorgio kennen. Es begann wie bei einer ihrer üblichen Affären. Sie waren beide high, tanzten und feierten ausgelassen. Nach der Party in den frühen Morgenstunden ging Giorgio mit Gudrun auf ihr Zimmer. Sie schliefen miteinander und zogen sich zum krönenden Abschluss noch etwas Heroin in die Nase. Als Gudrun am nächsten Tag wieder wach wurde, ging es ihr gar nicht gut. Sie tappte wackelig in das Bad, hatte Bauchschmerzen und musste sich mehrfach übergeben, obwohl ihr Magen leer war. Zu ihrer Übelkeit kamen Kopfschmerzen hinzu. Langsam schlich sie wieder zurück in das Schlafzimmer. Im Bett lag ein Mann mit langen braunen Locken und Vollbart, der sie mit großen dunklen Augen besorgt anblickte. Er sah aus wie eine Mischung aus dem Revolutionär Che Guevara und einer stark behaarten Version des Sängers Jim Morrison. »Kannst du bitte gehen?« sagte Gudrun zu ihm. »Mir geht es richtig scheiße.« »Wenn es dir nicht gut geht, dann soll ich doch lieber helfen,« sagte Giorgio. »Soll ich dir einen Tee machen?« Er hatte einen südländischen Akzent, eher spanisch als italienisch. Die Reaktion Giorgios verwunderte Gudrun. Normalerweise waren die Männer eigentlich schon immer weg, als sie selbst wach wurde. Wenn noch jemand da war, dann ging er spätestens zu diesem Zeitpunkt oder wurde von Bernhard rausgeschmissen. Dass jemand um sie besorgt war und deshalb bleiben wollte, hatte sie bisher nicht erlebt. »Das ist nett von dir,« antwortete Gudrun. »Aber ich brauche jetzt einfach etwas Ruhe. Dann leg dich hin und ruh dich aus. Ich kümmere mich um dich.« Etwas widerwillig legte sich Gudrun wieder ins Bett. Sie war sich unsicher, ob sie wirklich wollte, dass der behaarte Mann neben ihr blieb. Kurz überlegte sie, den im Nachbarzimmer untergekommenen Bernhard zu rufen. Letztendlich war sie zu schwach. Sie drehte sich auf die Seite etwas weg von Giorgio. Als sie so lag, hörte sie ihren Bettnachbarn ganz leise ein spanisches Lied singen. »Das muss jetzt aber wirklich nicht sein«, dachte sie sich zunächst. Nach einigen Takten fand sie es jedoch angenehm. Der Mann neben ihr schien sich tatsächlich um sie kümmern zu wollen. Er begrapschte sie nicht, war nicht laut oder lästig, sondern sang leise sein Lied und streichelte ihr dabei die Haare. So döste sie nochmals ein. Nach 2 Stunden stand sie auf, trank reichlich Wasser und hatte Hunger. »Geht es dir jetzt besser?« fragte Giorgio. »Viel besser«, antwortete Gudrun. »Hast du Hunger? Magst du was essen?« Giorgio strahlte sie mit dunkelbraunen Augen an und nickte. »Ein schönes Lächeln«, dachte Gudrun. Sie zogen sich rasch etwas an und verließen ihr Zimmer. Kaum, dass sie auf dem Hotelflur waren, öffnete sich die benachbarte Zimmertür. Bernhard stand in schwarzer Hose, weißem Hemd und schwarzer Krawatte im Türrahmen. »Wo gehst du hin, Gudrun?« fragte er. Giorgio blickte verwundert auf Bernhard. Ein dicker Mann, so breit wie der Türrahmen, mit nahezu kahlgeschorenem Haaren. Er sah weder aus wie Gudruns Vater, noch wie ihr Ehemann, Manager oder sonst etwas. »Wir gehen was essen, Bernhard«, flötete Gudrun. »Komm noch mit, du hast sicher auch Hunger.« »Einverstanden«, sagte Bernhard und trottete ihnen in etwa 5 Meter Abstand hinterher. Giorgio sah weiter erstaunt auf den merkwürdigen Mann hinter ihnen. »Wer ist denn das?«, fragte er leise. »Das ist Bernhard, mein Leibwächter«, antwortete sie mit einem Lächeln und hakte sich bei Giorgio ein. »Oho, und guarda espaldas. Wen habe ich denn da kennengelernt? Bist du ein Filmstar, eine Sängerin, eine Politikerin?« »Weder noch. Er sorgt sich einfach um mich. Sein Beruf. Ich kenne ihn seit Ewigkeiten«, antwortete sie. Gudrun und Giorgio setzten sich an einen Tisch in eines der Hotelrestaurants. Zu ihrem Erstaunen stellten sie fest, dass es bereits 7 Uhr abends war. Sie ließen sich die Karte bringen und bestellten jeweils ein 3-Gänge-Menü. Bernhard ging zunächst zur Rezeption, um mitzuteilen, dass Gudruns Zimmer jetzt aufgeräumt werden sollte. Anschließend setzte er sich in Sichtweite von Gudrun an die Bar und bestellte sich eine kleine Mahlzeit. »So, mein sorgsamer Begleiter«, begann Gudrun. »Jetzt erzähl mir doch mal was von dir. Wie bist du auf die Party gestern gekommen? Was hat dich nach Nizza geführt? Und woher kommst du überhaupt?« »So viele Fragen, schöne Frau. Fangen wir doch zuerst mal bei dir an. Ladies first.« Er blickte ihr tief in die Augen und prostete ihr mit einem Glas Wasser zu. »Es geht schnell bei mir«, antwortete Gudrun. »Ich heiße Gudrun, ein schrecklicher Name, den ich hasse. Bin Deutsche, lebe in der Schweiz und habe erst kürzlich ein Vermögen geerbt. Aktuell genieße ich das Leben.« »Hört sich gut an«, sagte Giorgio lächelnd. »Dann bin ich jetzt dran. Ich heiße Giorgio Simeone, komme aus Uruguay und bin hier in Nizza, um ein bisschen Geld zu verdienen.« »Und wie verdienst du dein Geld?« »Mit allem, was sich so anbietet. Am liebsten als Model. So bin ich auch gestern auf die Party gekommen. Ich halte meinen Hintern in Badehose ein paar Stunden vor die Kamera und kann anschließend davon 2 Wochen leben.« Gudrun musste jetzt lachen. »Du bist ein Unterhosenmodel?« »Wenn du willst, ja. Stört dich das?« »Überhaupt nicht. Ich mag Männer, deren Hinterteil es wert ist, abgeknipst zu werden.« Sie lachten weiter, während das Essen serviert wurde. »Wenn du aus Uruguay kommst, Giorgio, woher kannst du dann so gut Deutsch?« fragte Gudrun nach einer Weile. Giorgio schmunzelte. Willst du die lange oder die kurze Version hören? Natürlich, die lange Version. Wir sind erst bei der Vorspeise. Im weitesten Sinne über meine Eltern. Sie sind beide gewerkschaftlich organisiert und meine Mutter hat deutsche Wurzeln. In Montevideo, meiner Heimatstadt, gibt es ein Casa Bertolt Brecht. Das ist ein Kulturinstitut, wo sich politisch Gleichgesinnte, bildende Künstler und Intellektuelle treffen. Meine Eltern, meine ältere Schwester und ich sind oft dort gewesen. Vor 5 Jahren ist meine Schwester mit einem Stipendium der DDR nach Leipzig gegangen und hat dort eine Ausbildung als Deutschlehrerin absolviert. Ich habe sie begleitet. Du hast in der DDR, in Ostdeutschland gelebt? Fragte ihn Gudrun erstaunt. Ja, warum denn nicht? Die DDR hat uns in Uruguay von Anfang an in unserem Kampf unterstützt. In meinem Land laufen viele Dinge nicht so, wie es sein sollten. Der amerikanische Geheimdienst wütet und versucht, den gesamten Staat zu kontrollieren. Wenn sich die Dinge weiter so entwickeln, herrscht bald eine Militärdiktatur. Wir werden unterdrückt und gefoltert, nur weil wir uns für die Rechte der Arbeiter und Schwachen einsetzen. Du glaubst gar nicht, wie lebendig der Faschismus noch ist, zumindest in Südamerika. In der DDR hingegen habe ich viel Verständnis erfahren. Die sind auf unserer Seite. Außerdem ist Leipzig eine schöne Stadt mit netten Menschen. Und ich mag die deutsche Sprache. Gudrun sah ihn mit einer Mischung aus Unverständnis und Bewunderung an. Wie kann man nur freiwillig in Ostdeutschland leben wollen, dachte sie sich. Andererseits faszinierte sie seine Leidenschaft. Im Laufe des Abends erzählte ihr noch viel vom Kampf der Arbeiter gegen das Kapital, vom gelebten Sozialismus, von unterdrückten Völkern wie den Palästinensern, von korrupten Politikern und von seinen Zielen, die Welt gerechter zu machen. Gudrun war politisch nie interessiert, geschweige denn engagiert gewesen. Aber obgleich sie gerade mal die Hälfte von dem verstand, was ihr Giorgio da erzählte, fühlte sie sich immer stärker zu ihm hingezogen, je länger er sprach. Sie spürte, dass dieser Mann für seine Ideale kämpfen würde. Er hatte ein Ziel, das er verfolgte. Ideale und Ziele. Dinge, die ihr bisher fremd waren. Er gefiel ihr, da er anders war. Anders als die üblichen Männer, mit denen sie sonst zu tun hatte. Nach dem Abendessen gingen sie wieder gemeinsam in das Hotelzimmer. Sie liebten sich, sowohl stürmisch exzessiv, als auch langsam leidenschaftlich. Am nächsten Morgen ließen sie sich das Frühstück ins Zimmer bringen und fassten den Entschluss, es für eine Weile miteinander zu versuchen. Giorgio holte mit Bernhards Hilfe seine wenigen Habseligkeiten aus der Wohnung eines Freundes. Anschließend verließen sie gemeinsam Nizza und fuhren zurück ins schweizerische Tessin. Aus einer nächtlichen Bekanntschaft wurde somit eine enge Beziehung zwischen Gudrun, der deutschen Millionenerbin, und Giorgio, dem Revolutionär aus Uruguay, im Nebenberuf Unterhosenmodel. Die Tagesabläufe in dem Haus bei Lugano waren für die beiden täglich gleich. Sie schliefen lang, rauchten reichlich Haschisch, lasen diverse Bücher oder dösten vor sich hin. Abends gingen sie essen und sprachen über den Inhalt der gelesenen Bücher oder palaberten über das Weltgeschehen. Sie tranken reichlich Wein und schnupften nur noch selten Heroin. Dafür hatten sie ausgiebig Sex miteinander. Einige Wochen später begann Giorgio in Anbetracht des Militärputsches in Bolivien und der Demonstration gegen den Vietnamkrieg politische Manifeste in einer Schreibmaschine zu hacken. Es waren Anklageschriften gegen den amerikanischen Imperialismus und die Unterdrückung der Armen. Er verschickte die Artikel an unterschiedliche Zeitschriften und Magazine, ohne auf Interesse zu stoßen. Oft führte er mit Mitstreitern langdauernde Überseegespräche in alle möglichen Länder. Die Kosten waren immens, die Ergebnisse eher bescheiden. Keiner wollte hören, was er der Welt mitzuteilen hatte. Mit der Zeit wurde er unzufrieden und unruhig. Es musste etwas geschehen. Eine Veränderung war notwendig. Das Ende seines Aufenthaltes im beschaulichen Tessin kündigte sich durch den Besuch eines alten Freundes von Giorgio an. An einem Freitagnachmittag im Oktober fuhr ein VW Käfer mit Berner Kennzeichen die Einfahrt hoch. Der Fahrer war etwa Mitte 30. Er trug einen braunen Anzug, ein grünes Hemd mit breiten Reverskragen und eine orangebraune Krawatte mit blauen Punkten. Er war durchschnittlich groß, hatte ein breites Gesicht mit breiter Nase, lange Koteletten und stramm nach rechts geschaltete, glatte, braune Haare. Als er ausstieg, erwarteten ihn bereits Giorgio und Gudrun am Eingang. Bernhard beobachtete misstrauisch den unbekannten Besucher von einer etwas verborgenen Ecke im Garten. »Hallo Giorgio, alter Stadt-Guerillero«, rief der Mann ungestüm zu Giorgio. »Schön habt es hier.« »Hallo Carlo«, sagte Giorgio lächelnd. Der Mann ging zunächst zu Giorgio und begrüßte ihn herzlich mit einer Umarmung. Anschließend reichte er Gudrun die Hand. »Na, das muss dann wohl das Fräulein Boot sein. Freut mich sehr. Mein Name ist Karl-Heinz Göring. weder verwandt noch verschwägert mit. Naja, Sie wissen schon. Gudrun blickte ihn verwundert an. Sie war überrascht, als Fräulein Boots angesprochen zu werden. Der Witz mit Göring, er meinte wohl den Reichsmarschall im Dritten Reich, war ihr auch suspekt. Hallo, sagte sie und reichte ihm die Hand. Boots heißt mein Großvater. Ich heiße Hochberger. Aber nennen Sie mich doch einfach Gudrun. Das gefällt mir, Gudrun. Ich bin Carlo. Dann lassen wir das Sie auch gleich weg. Komm rein, Carlo, sagte Giorgio. Du hast sicher Durst. Magst du etwas essen? Gudruns Haushälterin kann uns sicher was machen. Etwas Kaffee? Von allem etwas, wenn's recht ist, antwortete Carlo Göring. Sie gingen hinter das Haus auf die Terrasse und genossen die immer noch wärmende Herbstsonne der südlichen Schweiz. Die Haushälterin brachte ihnen Tee, Kaffee, Wasser und belegte Brote. Sag mal, Gudrun, fing Göring an, stimmt es, dass ihr nebenan Peter Alexander lebt? Stimmt, antwortete sie. Aber ich selbst habe ihn noch nie gesehen. Er muss entweder ständig unterwegs sein oder einen anderen Tagesrhythmus als ich haben. Unglaublich, den großen Peter Alexander als Nachbar zu haben, sagte Göring, schüttelte den Kopf und trank seinen Kaffee. Gudrun, hat dir Giorgio schon den Grund meines Besuchs mitgeteilt? Fragte er weiter. Nicht direkt, meinte sie. Er sagte nur, dass wir Besuch bekommen werden. Das hätte ich mir schon gedacht. Der schüchterne Giorgio. Also Gudrun, um es vorwegzunehmen. Ich gehöre der hier selten beobachteten Spezies eines DDR-Bürgers an. Aber ich bin einer der Guten. Mir geht das um das Wohl der Menschheit. Also keine Angst, ich beiße nicht. Er kicherte jetzt ein leises und heiseres Hihihihi. Carlo kenne ich seit meiner Zeit in Leipzig, fing Giorgio an. Er ist ein Kämpfer für unsere gemeinsame Sache und zudem ein Freund der Familie. Carlo ist zuständig für die Pflege und den Aufbau der Kultur- und Informationszentren der DDR im Ausland. In der Tat, fuhr Göring dazwischen. Und ich muss gestehen, dass mir das hier in der eigentlich neutralen Schweiz doch schwerfällt. Derweil propagieren wir nichts anderes als die friedliche Koexistenz aller Staaten, die Bekämpfung des Imperialismus, die nationale Unabhängigkeit und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Gibt es dagegen etwas auszusetzen? Ich denke nicht. Oder was meinst du, Gudrun? Ich finde nicht, dass daran etwas falsch ist. Andererseits ist es meiner Meinung nach nicht auszuhalten, was etwa in Vietnam passiert. Oder guck dir die Palästinenser an, von den Israelis vertrieben und unterdrückt. Giorgio hat mir viel über die schrecklichen Dinge im sogenannten Heiligen Land erzählt. Das hat mich schockiert, was da passiert. Die Weltbevölkerung schaut zu und unternimmt nichts. Im Gegenteil. Der Zionismus breitet sich weiter aus. In alle Länder, sogar wieder nach Deutschland. Oder, Giorgio? Stimmt doch, oder? Hast du doch gesagt. Giorgio nickte, Göring lächelte. Ich sehe schon, dass wir hier eine Schwester im Geiste haben, meinte Göring. Würdest du uns denn in unserem Kampf auch unterstützen wollen? Gudrun blickte auf Giorgio. Dieser nahm ihre Hand und blickte ihr mit unschuldigem Dackelblick tief in die Augen. Sicher, wenn ich irgendwie helfen kann, antwortete sie zögerlich. Die Männer lächelten nun beide. Bevor es konkret wird, sag mal Gudrun, der dicke Mann da hinten im Garten, er beobachtet uns schon die ganze Zeit. Darf ich fragen, wer das ist? Meinte Göring mit einer seitlichen Kopfbewegung in Bernhards Richtung. Das ist Bernhard. Er passt auf mich auf und ist ein langjähriger Freund. Der ist absolut loyal und kapiert sowieso nicht, um was es geht. Sie tippte sich mit dem rechten Zeigefinger an die Stirn. Du weißt schon, was ich meine. Na gut, fuhr Göring fort. Dann gehen wir mal ins Detail. Zwei Dinge vorweg. Ihr habt mich niemals gesehen und wir kennen uns nicht. Ich gebe euch eine Telefonnummer mit, die ihr anrufen könnt, wenn ihr im schlimmsten Fall der Fälle einen Notausgang benötigt. Ach ja, und euren feudalen Lebensstil müsst ihr etwas zurückschrauben. Das ist kein Problem für uns, oder Gudrun? Sagte Giorgio. Nein, Giorgio, wir haben ja uns, das ist das Wichtigste, bestätigte sie ihn und drückte ihm einen Kuss auf die Lippen. Anschließend erläuterte Göring den beiden seinen Plan. Er wollte mit Gudruns finanzieller Unterstützung und einigen versprengten Sympathisanten eine rote Zelle inmitten Münchens aufbauen. Giorgios in Uruguay gelebtes Konzept der Stadt-Guerilla sollte in der bayerischen Landeshauptstadt überführt werden. Das Ziel war der Kampf gegen die bestehende Ordnung, gegen den Einfluss des Kapitalismus, gegen den Zionismus und für den Kampf des Sozialismus. Göring wusste von Gudruns Erbe und vor allem von den vielen Immobilien, die ihr zur Verfügung standen. Einige der geerbten, freistehenden Wohnungen sollten hierbei als Operationsbasis dienen. Kein Mietvertrag, kein Melderegister, keine monatlichen Überweisungen. Die perfekte Tagung für die Tupamaros, die Stadt-Guerilla. Nachdem das weitere Vorgehen erörtert wurde, überreichte Göring George zum Abschied eine gebundene Ausgabe von Das Kapital von Karl Marx. Die Telefonnummer für alle Fälle, Giorgio. Die Notrufnummer steht auf der Seite 110. Passt doch irgendwie. Und man kann es sich leicht merken, sagt er verschmitzt lächelnd. Sie umarmten sich kurz zum Abschied, bevor Göring wieder in sein Auto stieg und davonfuhr.